Wir wollen fortfahren mit unserer neuen Predigtserie durch die Waffenrüstung Gottes. Darum schlag gerne das heilige Wort Gottes mit mir auf zum Epheserbrief, Kapitel 6. Der Brief des Apostels Paulus an die Epheser, Kapitel 6. Wir lesen miteinander die Verse 10 bis 13. Epheser, Kapitel 6, die Verse 10 bis 13. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser allmächtiger Gott und starker Erlöser, wir rufen dich an und wir flehen, mach und stark in dir und in der Macht deiner Stärke. Lehre uns, die ganze Waffenrüstung zu ergreifen, dass wir siegreich stehen bleiben können in dir, auch bei allen bösen Angriffen und bei allen Listen des Feindes. Herr, lehre du uns, recht zu streiten in deiner Kraft. Herr, damit du und du allein alle Ehre hast. Und so bitten wir dich jetzt um deine Gnade, um deine Belehrung. Und dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag haben wir damit begonnen, mit unserem Intensivkurs in geistlicher Kampfführung. Und wir haben grundlegende Lektionen gelernt und verstanden, vor allem diese Wahrheit, mit der alles anfängt. Es geht nicht darum, Selbstvertrauen zu gewinnen, sondern Gottvertrauen. Es geht nicht um Selbstverteidigung, es geht darum zu lernen, dass wir in Gott sein müssen, der uns verteidigt. Dass wir seine Waffenrüstung anlegen, dass wir in Christus sind und er selbst unser Wehr und Waffen ist. Wir haben verstanden, dass damit alles beginnen muss. Mit der Erkenntnis, dass wir selbst schwach und kraftlos und unfähig sind, im Kampf zu bestehen. Wir sind hilflos verloren, wenn wir nicht in Christus dem Sieger sind. Und darum geht es nicht darum, die großen Glaubenshelden zu sein. Es geht darum, in den großen Helden zu sein, durch den Glauben in Christus, unseren Retter. Und zu hüllen in seiner Waffenrüstung, in das, was er ist, in seine Macht und seine Stärke. Und dazu haben wir intensiv Vers 10 miteinander studiert am letzten Sonntag. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir haben erkannt, wir müssen in Christus durch den Glauben sein, in Wahrheit mit ihm eins sein, in innigster und vertrautester Gemeinschaft. Dann werden wir stark. Wir haben auch verstanden, dass wir nicht auf ein einziges besonderes Ereignis warten müssen in unserem Leben, das uns dann kräftigt und dann sind wir ein für alle Mal immer stark. Paulus sagt, werdet stark. Also es ist ein Prozess. Wir müssen nicht nur einmal stark werden, sondern immer weiter müssen wir uns stärken lassen. Außerdem haben wir gesagt, Paulus spricht an alle Christen und sagt, werdet stark. Das heißt, gemeinsam. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir kämpfen Schulter an Schulter. Wir sind gemeinsam im Kampf. Wir müssen uns gegenseitig stärken und gemeinsam die Stärkung des Herrn erleben. Außerdem haben wir gelernt, dass das Wort werdet stark im Passiv steht. Das heißt, wir müssen uns stärken lassen. Wir produzieren diese Kraft nicht selbst. Diese Kraft kommt nicht von uns. Wir empfangen sie. Wir werden gestärkt. Wir müssen uns kräftigen in einer Kraft, die nicht unsere eigene ist. Wer stärkt uns? Der Herr. Der Herr. Durch die Macht seiner Stärke. Wir haben uns damit beschäftigt, was das bedeutet. Die Macht seiner Stärke, davon hat Paulus schon zuvor im Epheserbrief gesprochen. Es geht um die Gewalt, die Stärke, die Gott so machtvoll erwiesen hat, als er Christus aus den Toten auferweckte und ihn über alle Feinde hoch erhöhte auf den Thron zu seiner Rechten. Ihm ist alle Macht, alle Gewalt, alle Feinde, jeder Name unterworfen. Alles ist ihm zum Schemel seiner Füße gemacht. Das heißt, Gott lässt uns stehen, nichts Geringeres als in seiner Allmacht. Wir dürfen uns stärken in der unfassbar gewaltigen und großen Herrschermacht Gottes, gegen die niemand und wirklich niemand bestehen kann. Und damit haben wir begonnen. Wir selbst sind schwächlich, er aber ist allmächtig. Und wir müssen in ihm sein und stehen in der Macht seiner Stärke und uns stärken lassen. Und dies haben wir alle bitter nötig, denn unser Feind ist nicht schwach. Im Vergleich zu uns ist dieser gewaltig an Macht. Er ist für uns unbezwingbar. Es ist eine absolute Unmöglichkeit für uns Menschen, die wir nur Staub sind, in unserer eigenen Kraft zu bestehen. Aus uns heraus haben wir nicht den Hauch einer Chance zu siegen. Das müssen wir begreifen. Und darum lautet die heutige Lektion: Kenne deinen Feind. Kenne deinen Feind. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 11, Satans Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also Paulus weiß, welche Pläne der Satan verfolgt, er kennt seinen Feind. Und so beschreibt uns der Apostel Paulus hier in unserem heutigen Predigttext für uns, mit welchem Feind wir uns zu tun haben, mit welchem Feind wir es zu tun haben und wie seine Angriffe aussehen. Das heißt, wir studieren heute unseren Widersacher. Kenne deinen Feind. Nur lasst mich das gleich zu Beginn sagen, weil es so wichtig ist. Unseren Feind zu erkennen und zu begreifen, wie schrecklich und wie gefährlich er ist, sollte dich nicht dazu bringen, dass du vor Angst gelähmt bist und im Grunde den Kampf aufgeben willst. Nein, das Kennen unseres Feindes, wie bösartig, wie fürchterlich, wie mächtig er ist, sollte uns vielmehr dazu treiben, uns umso mehr an unseren mächtigen, größeren, herrlicheren und stärkeren Gott zu klammern. Und bei ihm Stärke und Schutz zu suchen. Das heißt, zu wissen, wie gefährlich unser Feind ist, sollte dazu führen, dass wir umso ernsthafter, eifriger, dringlicher uns kleiden in Christus und in der ganzen Waffenrüstung Gottes, zu erkennen, dass wir hier und nur hier sicher sind. Das heißt, erkennen wir die Gefahr, die große Not, erkennen wir die große Dringlichkeit, diese Waffenrüstung zu ergreifen. Noch entschlossener, noch ernster, noch eifriger, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen. Also, kenne deinen Feind. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Paulus sagt, zieht an, eine Aufforderung, ein Befehl. Paulus ermahnt uns, das ist etwas, was wir aktiv, bewusst tun müssen. Wir müssen uns bewusst in allem hüllen, was Gott hier darbietet, in sich selbst. Bewusst die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Was Gott uns schenkt, müssen wir anlegen. Das heißt, uns im Glauben zueignen, aneignen. Wie Martin Luther sagte, pro me, für mich. Was du dort sprichst, was du dort sagst, gilt mir. Im Glauben, es gilt mir. Das, was du versprochen hast in deinem heiligen Wort, deine Hilfe, deine Kraft, deine Gaben, Wehr und Waffen, Herr, auch mir. Oh, meine arme Seele, ich ergreife es, denn ohne deine Hilfe bin ich verloren und kann nicht einen Schritt gehen, es sei denn, du bist mit mir. Glaubst du, dass er dir beistehen will? Glaubst du, dass er dir alles darreicht und dich ausrüstet und dich ausstattet? Hier musst du anfangen, im Glauben es anzuziehen, es anzulegen. Und Paulus spricht von der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und achte darauf, Waffenrüstung Gottes. Manche stellen sich das so vor. Und sicher, es war auch so. Paulus saß in der Gefängniszelle und sah oft römische Soldaten vor Augen. Aber war es so, dass er so die Rüstung dieser Soldaten sah und sich dann dachte, Gott hat auch eine Rüstung. Dann benutze ich das doch mal als Illustration und schreibe das mal für die Epheser auf. Nun, du musst wissen, der Apostel Paulus, er war zu Hause in der Heiligen Schrift. Lange bevor es die Römer gab, war schon die Rede davon, dass der Herr, unser Gott, ein gerüsteter Krieger ist, der sich selbst erhebt, um gegen alle Bosheit zu streiten. Unser Gott ist gerüstet, das Böse siegreich zu bekämpfen. Und ich hoffe, wir verstehen diesen Punkt. Und ich bitte euch, mit mir einmal gemeinsam zu Jesaja 59 aufzuschlagen. Jesaja Kapitel 59. Hier wird beschrieben, was Israel in sich selbst zustande bringt. nämlich nichts als Sünde und Ungerechtigkeit, nichts als Unvermögen, nichts als völliges Versagen vor dem Angesicht des Herrn. Lesen wir mal ab Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Eure Lippen reden Lügen, eure Zungen murmeln Verkehrtheit. Niemand lädt vor in Gerechtigkeit und niemand tritt vor Gericht in Wahrhaftigkeit, sondern bei euch gilt dies. Auf leeres Vertrauen, gehaltloses Reden, mit Mühsal schwanger gehen, Unrecht zeugen. Viperneiern brüten sie aus und Gewebe von Spinnen weben sie. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben. Und zerdrückt man eins, fährt eine Giftschlange heraus. Ihr Gewebe taugt nichts zur Bekleidung und mit ihrem Gewürke kann man sich nicht bedecken. Ihre Werke sind Werke des Unrechts und Gewalttat ist in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts, Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie krumm, jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Darum ist das Recht fern von uns und Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht und siehe, da ist Finsternis, auf Lichtglanz, aber in dichtem Dunkel gehen wir umher. Wir tappen herum wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen haben, tappen wir herum. Wir stürzen am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind unter Gesunden den Toten gleich. Wir brummen alle wie die Bären und wie die Tauben gurren wir. Wir hoffen auf Recht, aber da ist keins. Auf Rettung, doch sie ist fern von uns. Denn zahlreich sind unsere Vergehen vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Vergehen sind wir uns bewusst und unsere Sünden, die kennen wir. Brechen mit dem Herrn, ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott, reden von Unterdrückung und Abfall mit Lügenworten, schwanger werden und sie aus dem Herzen sprechen. So ist das Recht zurückgedrängt. Und die Gerechtigkeit steht ferne, denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Gradheit findet keinen Eingang. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt. Und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr saß und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und er sah, dass kein Mann da war. Er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte leistet. Also das ist, was Israel zustande bringt. Aber jetzt schaut mal, was passiert. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit unterstützte ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm der Rettung, den Helm des Heils, auf seinen Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einem Mantel. Gemäß den Taten, wie es angemessen ist, wird er vergelten. Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden. Den Inseln wird er ihr Tun vergelten. Dann werden sie den Namen des Herrn fürchten. Vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit bis hierhin. Also, Israel hat sich gehüllt in Finsternis. Es gab nichts als Bosheit und Ungerechtigkeit und kein Mensch konnte irgendwas daran ändern. Sie sind alle unfähig, sie sind alle wie Tote, in Sünden, hoffnungslos verloren, nichts als Finsternis und keiner konnte sich daraus retten. Also erhebt sich der Herr. Er rüstet sich zum Kampf, um Gerechtigkeit zu schaffen. Er rüstet sich, um zu streiten gegen seine Feinde. Wozu? Um seinen eigenen Namen Ehre zu verschaffen, auf dass man ihn anbete und ihn lobpreise, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang und man ihn wieder fürchte. Es ist der Kampf Gottes gegen seine Feinde. Es ist sein Kampf. Er bringt es zustande. Paulus sagt uns darum nicht, ihr müsst mal stark sein und ihr müsst euch rüsten, weil ihr müsstet doch für Gott kämpfen, dass mal für ihn gestritten wird. Und hoffentlich nimmt es einen guten Ausgang. Denn die Wahrheit ist ganz anders. Der Herr selbst ist der Streiter. Der Herr selbst hat sich gerüstet. Er ist der Held, er ist der Krieger, er ist der Kämpfer. Und er schenkt euch nun dieses Vorrecht, teilzunehmen an seinem Kampf, an sich selbst, denn er ist der gerechte Krieger. Heißt es nicht in 1. Johannes 3, Vers 18, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar worden, damit er die Werke des Teufels vernichte? Ist es nicht sein Werk? Es ist sein Werk. Und diese himmlische, göttliche Rüstung, die reicht er uns dar. Und sie ist nicht aus Stahl oder Eisen. Sie besteht aus Gott selbst, aus seinen heiligen Eigenschaften, aus den Wirksamkeit Gottes. Gott braucht keine externe Rüstung, die er anlegen müsste. Er rüstet sich mit seinem eigenen Wesen und Werken, mit seiner Gerechtigkeit und seiner Wahrheit, mit seinem Heil, seinem Wort und so weiter. Es geht alles um den Herrn. Es ist nicht unser Sieg zur Ehre unseres Namens. Es geht allein um die Ehre seines Namens. Er streitet für sich. Und wir haben das Vorrecht, in ihm zu sein, in seiner Rüstung, zum Kampf. Wir haben das Privileg, dass wir Teil sein dürfen von seinem Sieg, von seiner Schlacht, von seinem Kampf und mit ihm triumphieren dürfen über all seine Feinde. Es geht um ihn. Christus hat uns aus der Finsternis befreit, aus der Macht des Satans und schenkt uns den Sieg in ihm. Darum kann Paulus auch am Ende des Römerbriefes sagen, Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füßen zertreten. Der Gott des Friedens wird unter euren Füßen den Satan zertreten. Gott schenkt uns den Sieg in ihm. Er ist der Gott des Friedens, der alle Feinde vernichtet. Gott kämpft. Und so wollen wir lernen, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen. Die ganze, jedes einzelne Rüstungsteil. Wir werden es alles im Detail miteinander studieren. Aber lasst uns verstehen, dass Paulus hier nicht einfach lernt von einem römischen Soldaten. Es ist der allmächtige Gott, der hier streitet. Und welch ein Vorrecht, in ihm zu sein. Und welcher Krieger würde jemals so töricht handeln, dass er nach dem Schwert greift, aber seinen Helm oder seinen Schild liegen lässt, weil er zu träge und zu nachlässig ist, alles anzulegen. Es ist Gnade, aber diese Gnade müssen wir für uns ergreifen und sagen, Herr, alles, was du bist, alles, was du tust und wie du streitest in deiner Kraft, ich brauche alles davon. Und so wollen wir schleunigst und alle Zeit und ernsthaft und entschlossen und dringlich die ganze Waffenrüstung Gottes tragen. Denn unser Feind bedroht uns. Und so kenne deinen Feind. Gegen wen streiten wir? Mit wem haben wir es zu tun? In der Kraft und der Macht Gottes müssen wir streiten gegen wen? Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Hier wird unser Feind mit Namen genannt. Der Teufel. Hier steht Diabolos, der Widersacher. Jemand, der gegen dich ist, der dein Feind ist, der dich anklagt, der alles gegen dich verwendet, der alles gegen dich schleudert, was er kann, sogar falsche Anklagen. Er will dich untergehen sehen. Er ist der Verwirrer, der Durcheinanderwerfer, der Feind. Und dieser Teufel, er trägt viele Namen. Die alte Schlange, der Drache, der Fürst dieser Welt, Gott dieses Zeitalters, der Böse, der Versucher, der Beelzebul, der Oberste der Dämonen, der Vater der Lüge, der Menschenmörder, der Kläger der Brüder, der Satan. Er war einst ein Engel des Lichts, ein herrlicher, hochrangiger Engelfürst, der sich jedoch gegen den Herrn auflehnte und zahlreiche Engel mit sich riss in Rebellion und Abfall vom lebendigen Gott. Und dann auch die Menschheit verführte, in alle Gottlosigkeit und Finsternis riss, in die Knechtschaft der Sünde und unter dem Tod. Ein uraltes, unfassbar mächtiges, unheimlich schlaues und listiges Geistwesen. Das pure Böse in Person. Ein gefallener Engelfürst, der herrscht über ein gewaltiges Heer von bösen Geistern, der nichts anderes im Sinn hat, als gegen den Herrn zu streiten und Menschen mit sich ins ewige Verderben zu reißen. Und viele glauben heute nicht mehr an das Böse. Ja klar, und das Böse im Menschen, na gut, das sehen wir. Aber dass es dort eine böse, unsichtbare Macht gibt, die hinter all dem steht. Viele tun das heutzutage als Märchen ab, als Hirngespinst, als Einbildung oder gar Erfindung, um irgendwelchen Menschen Angst zu machen. Tatsächlich ist es einer der größten Kunstgriffe und Listen des Satans, den Leuten einzureden, er existiere gar nicht. Der Prediger Dr. Martin Lloyd-Jones sagte einst Folgendes: Ich bin sicher, dass eine der Hauptursachen für den schlechten Zustand der Kirche heute die Tatsache ist, dass der Teufel vergessen wird. Alles wird uns zugeschrieben. Wir sind alle so psychologisch in unserer Einstellung und unserem Denken geworden. Wir wissen nichts von dieser großen, objektiven Tatsache, dem Wesen der Existenz des Teufels, des Widersachers, des Anklägers und seiner feurigen Pfeile. Zitat Ende. Ja, als Gemeinde sollen wir getäuscht werden, manipuliert werden, eingeschläfert werden, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass wir uns im Krieg befinden, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass wir die Zielscheibe des Satans sind. Ja, dass alles um uns herum darauf abzielt, gegen uns zu streiten. Und wenn Gott nicht in seiner Gnade so viele Dinge zurückhalten würde, dann würde sich ausnahmslos alles gegen uns richten. Und so viele Leiter, Lehrer und Theologen sagen, ach, übertreibt mal nicht, malt doch nicht den Teufel an die Wand, sagen sie. Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. In dem Bösen, das heißt in dem Teufel. Es ist keine Einbildung. Er hat es auf uns abgesehen. Es ist der uralte Streit, der schon seit Garten Eden wütet zwischen den Nachkommen der Schlange, zwischen der Schlange selbst und den Nachkommen der Frau. Der Christus nicht vernichten konnte, richtet seine ganze Wut auf uns, wie es heißt in Offenbarung 12. Er hat große Wut, da er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Diese und nur diese sind in Wahrheit des Teufels Feinde, gegen die er Krieg führt, nämlich Christen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Sag, erkennst du, dass du dich in einem Krieg befindest? Meine Frage ist zunächst, stehst du überhaupt auf der richtigen Seite? Oder stehst du immer noch auf der Seite des Satans? Bist du immer noch ein Knecht des Teufels? Paulus wurde dazu gesandt. Es heißt in Apostelgeschichte 26, Christus spricht zu ihm, du bist gesandt, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Ist das der Fall bei dir? Hast du dich bekehrt? Gehörst du nun zu der Seite des Lichts oder stehst du immer noch unter der Macht des Satans? Bekehre dich heute, wenn es nicht der Fall ist. Rufe den Namen des Herrn an, dass er so gnädig ist und dich versetzt aus dem Reich der Finsternis und des Satans, dich hineinversetzt in das Reich des Lichts, in das Reich des geliebten Sohnes Gottes. Weil wenn du ein Christ bist, verstehst du, wie ernst die Lage ist? Der Satan richtet alles gegen uns. Und wenn manches vielleicht nicht so aussieht, als wäre es gegen uns gerichtet, es wird so kommen. Er steuert alles auf diesen Punkt. Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wie kämpft nun dieser Feind mit uns? Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also, der Teufel streitet gegen uns mit Listen, wie schon ganz am Anfang im Garten Eden. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere. Er war schlau, raffiniert, er legt rein, er verleitet, er manipuliert, er täuscht, er legt Fallen. Und der Satan hat nicht nur eine List, nicht nur eine Masche. Hier ist die Rede von Listen in der Mehrzahl. Das heißt, er hat eine ganze Reihe von bewährten Fallstricken, die er auslegt. Das Wort, das hier mit Listen übersetzt wird, im Grunde im Griechischen ist es das Wort Methoden, also viele Methoden. Es meint militärische Strategien, viele Taktiken, ausgeklügelte Pläne. Unser Feind ist listig. Das Ganze, womit wir es zu tun haben, ist organisiertes Verbrechen. Alles ist ausgefeilt. Dahinter steckt ein System, eine Taktik. Er ist ein gewiefter, intriganter, schlauer Widersacher. Der Meister der Täuschung, der jede Gelegenheit nutzt, gegen uns zu streiten und uns zu schaden. Der uns durch böse Machenschaften versucht, zum Garnen, zum Stricken und zu Fall zu bringen. Der Teufel ist sozusagen das Mastermind, der Kopf hinter allem Bösen, der Puppenmeister, der die Strippen zieht, der ein globales Netz aus Lügen strickt und aus Täuschungen. Und er weiß, wie und wo und wann man am besten angreifen muss. Er ist der Heerführer und Befehlshaber einer gewaltigen Armee von Spezialeinheiten, Spezialkräften, seinen Soldaten, die Dämonen, die ihm gehorchen und seine Pläne ausführen. Es tobt ein gewaltiger Krieg um uns und unser Feind ist ein gewaltiger Stratege. Seine Zeit läuft ab. Und darum streitet er mit seiner ganzen Wut gegen uns. Du musst das begreifen. Wir werden angegriffen von den Obersten der Dämonen. Es geht um einen Kampf gegen den Herrn der bösen Geister und seine Armee. Das heißt konkret, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf, wir stehen alle darin. Kein Christ kann sich irgendwie rausnehmen. Es ist unser Kampf. Und das Wort Kampf hier meint wirklich intensiven, heftigen Konflikt wie Ringen. Du kommst deinem Gegner ganz nah. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Natürlich sind da Menschen aus Fleisch und Blut, die uns verführen wollen, die uns vielleicht verfolgen wollen, die gegen uns kämpfen. Paulus hat das selbst mehrfach erlebt, viele Male, dass er gegeißelt wird und geschlagen wird, sogar gesteinigt wird, festgenommen wird und so weiter. Natürlich hatte er es mit bösen Menschen zu tun. Aber wir müssen verstehen, dass diese Menschen lediglich Marionetten sind, lediglich Schachfiguren, die der Satan nach seiner Strategie bewegt. Wir sehen Menschen, die uns feindlich gesinnt sind und denken häufig, das ist unser Problem, dass sie gegen uns streiten. Wir irren uns. Wir müssen es geistlich beurteilen. Wir müssen hinter die Fassade schauen. Hinter all den Menschen steht eine unsichtbare, größere Macht. Die dahinterliegende, übermenschliche, treibende Kraft, es sind Kräfte am Werk jenseits von Fleisch und Blut. Und wer auch immer gegen uns ist, ob im Privaten, in der Familie, in der Schule, im Bekanntenkreis oder auf größerer Ebene, Personengruppen oder gar der Staat, wer auch immer gegen Christen kämpft, ob ein wenig, ob unauffällig oder mit voller Wucht für alle sichtbar, es ist alles gesteuert vom Satan. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Hier sind finstere Mächte am Werk, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also Satan, der Oberste der Dämonen, ist nicht alleine. Es gibt ganze Strukturen von bösen Mächten. Es gibt ein ganzes globales, geordnetes System von Machtstrukturen. Es gibt eine Hierarchie unter den Bösen. Es ist alles organisiert. Sie sind Gewalten und Mächte. Das heißt, sie haben Machtpositionen mit Autorität und Befehlsgewalt und sie haben Kraft, ihre bösen Pläne auch auszuführen. Ja, Paulus nennt sie Weltbeherrscher, im Griechischen Kosmokraten. Also sie sind Beherrscher der Welt. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Du denkst, die weltliche Regierung wäre bedrohlich oder mächtig oder angsteinflößend. Hinter all dem steht eine gottesfeindliche, überirdische Macht. Und zwar diese Herrschaften. Aber was genau beherrschen sie? Sie sind die Weltbeherrscher, was sagt Paulus? Dieser Finsternis. Diese Finsternis. Sie sind nicht allgemein Herrscher über diese Welt und das ist Gott, der unumstößliche Regent, aber sie beherrschen diese Finsternis. Sie wirken in dieser Finsternis. Eine Finsternis, die der Apostel Paulus schon vorher angesprochen und beschrieben hat. Eine Finsternis, die ganze Welt einhüllt. Schaut mal, Kapitel 4, ab Vers 17. Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also Paulus sagt, diese Finsternis, nimmt das Denken aller Menschen ein und führt zu einer völligen Entfremdung von Gott. Also sie haben Gott, das Licht, nicht mehr vor Augen. Sie sehen nicht mehr, wer Gott ist und was er von uns fordert. Und wenn das Licht nicht mehr leuchtet, dann erkennt man den Schmutz auch nicht mehr. Und dann suhlt man sich in dem Dreck. Die Sünde wird nicht mehr so erkannt. Und wenn sie ein Gewissen haben, wie Paulus es lehrt in Römer 1, dann wird das alles niedergehalten. Die bösen Geister kontrollieren sie so, dass sie in völliger Finsternis leben und Taten der Finsternis tun wollen. Was sind das für Taten? Wenn wir mal Kapitel 5 aufschlagen, ab Vers 3. Epheser 5, ab Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Und jetzt hör einmal. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Also diese Finsternis, die einen einhüllt, sie führt dazu, dass man in absoluter Gottlosigkeit, in Lichtlosigkeit lebt, dass man sich ganz dem Bösen hingibt, sondern die Gewalten gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also diese geistigen Mächte, sie sind Mächte der Bosheit. Es sind nicht bloß irdische, menschliche Mächte, es sind geistige, himmlische Mächte. Ihre Macht ist größer als die eines jeden Kaisers und Königs und Regenten. Jede irdische Armee aus Fleisch und Blut sind doch nichts anderes als sterbliche, schwächliche Kreaturen aus Staub. Aber diese hier sind übermenschlich und sie sind Mächte des Bösen. Das heißt, sie haben keine guten Absichten. Ihre Pläne, ihre Mittel, ihre Ziele, sie sind zutiefst bösartig. Sie selbst sind durch und durch böse, böse Geister. Und sie hassen alles Gute. Sie hassen Gott und jeden, der zu ihnen gehört. Und sie bewirken in uns Finsternis und Bosheit. Sie verleiten uns zu Bosheit und Finsternis. Sie halten uns in Bosheit und Finsternis. Paulus hat schon diese Schreckensherrschaft dieser bösen Geister näher beschrieben in Epheser 2, wenn ihr da mal schaut. Epheser 2, ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, so wie es beschrieben wird in Jesaja, wie wir es eingangs gehört haben. In denen ihr einst wandeltet, in diesen Sünden, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Wonach richtet sich der Zeitlauf dieser Welt? Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. So sehen wir, was das für eine Schreckensherrschaft ist, was das für ein fürchterlicher Feind ist, der das Denken der Menschen so steuert und kontrolliert und das Böse fördert in ihn und sie verleitet und verführt, dazu Gott nicht zu gehorchen und ihr ganzes böses Potenzial auszuschöpfen. Dass sie durch und durch, was sind? Söhne des Ungehorsams, auf die der Zorn Gottes kommt. Unsere Feinde, sie sind Gewalten gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also, sie sind Wesen aus himmlischen Gefilden. Das heißt nicht, dass sie in der Herrlichkeit Gottes wohnen. Nein, sie sind gefallen, sie sind Gestürzte. Aber sie sind auch nicht einfach Erdenbürger. Sie sind Heimatlose im himmlischen Raum zwischen Himmel und Erde, umhergeisternde. Sie agieren nicht bloß auf irdischer Ebene, sie agieren auf der Metaebene, himmlisch, über uns. Sie sind über uns allen und uns allen allesamt überlegen. Was für gewaltige Kräfte was für schreckliche Feinde haben wir da? Nimmst du diese Macht ernst? Wenn man das hört, dann könnte man sich fürchten, oder? Nun stell dir mal vor, die Mafia wäre hinter dir her. Vielleicht hast du irgendwas aufgedeckt, du hast irgendeine Machenschaft von ihnen aufgedeckt. Und nun weißt du, haben sie das Ziel, dich auszuschalten. Und du weißt, das sind Männer, die keine Hemmungen haben, die an Brutalität nicht zu überbieten sind. Wozu sollte das führen, wenn du das weißt? Nicht dazu, dass du Schutz suchst? Dass du verstehst, wie gefährlich der Feind ist und dann alles ernst nimmst, dass du jede Schutzmaßnahme irgendwie ergreifst, damit du ihnen nicht in die Hände fällst? Ist es nicht so? Wenn du das wirklich ernst nimmst und wirklich verstanden hast, wie viel mehr, wenn du begreifst, wer der Satan ist und das dämonische Herr, diese unsichtbare Armee, die uns auflauert und uns in die ewige Verdammnis reißen will. Wir sollten es ernst nehmen. Und darum sagt Paulus, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also wenn wir doch solch einen Feind haben, sagt Paulus, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. So verzweifelt, weil wir erkennen, dass es unsere einzige Rettung und Hoffnung ist. Wir greifen danach und wir lassen nicht los. Und jedes Stück dieser Rüstung muss unser sein. Wir müssen uns jedes Teil aneignen. Wir müssen in ihm sein, den Stärkeren, der größer ist als der in der Welt ist. Jede einzelne Facette dieser Waffenrüstung muss unser sein. Nur dann können wir bestehen, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also der Teufel, der Böse, er will den bösen Tag über uns bringen. Wir sollen am bösen Tag widerstehen können. Was bedeutet das? Nun, Paulus hat bereits über eine böse Zeit gesprochen in Epheser Kapitel 5, Vers 16. Ich lese ab Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also alle Tage sind böse. Alles ist geprägt von dem Bösen. Da ist kein Tag der Waffenruhe. Keiner. Alle Zeit ist böse. Aber Paulus hat hier anscheinend eine Zeit vor Augen, wo die Gläubigen besonders hart angegriffen werden. Entweder ein besonderer Tag im Leben der Gemeinde oder des einzelnen Christen, wo man mit besonderer Anfechtung zu kämpfen hat. Wie auch im Leben Christi. Natürlich waren da täglich Versuchungen, aber es gab besondere Zeiten der Versuchung zum Bösen, besonders in der Wüste, wo der Satan dann von ihm fliehen musste. Der Satan ist nicht allgegenwärtig, er kann nicht alle Zeit gleich wirken, aber er hat überall seine Diener. Und es gibt Tage, wo er besonders heftig gegen uns streitet. Es gibt Tage, wo er gefühlt alle Geschütze auffährt, wo es regelrecht einen Ansturm der Dämonen gibt. Und die Schrift lehrt uns darüber hinaus noch, dass es am Ende der Tage eine besonders große Verführung über die ganze Menschheit geben wird, wo Satan zu einem finalen Schlag ausholt. Und für diesen Tag bereitet er alles vor. Wir lesen in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichtet durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, die Tage sind böse, schon jetzt, aber ein umso böserer Tag wird vorbereitet, wo der Böse in einer bis dahin nie dagewesenen Weise sich offenbart. Vielleicht fordert Paulus uns auf, nicht nur an unseren persönlichen bösen Tagen zu widerstehen, sondern auch den großen den letzten bösen Tag, auf dem Schlachtfeld nicht zu fallen, nicht abzufallen vor dem lebendigen Gott, sondern das Stehen zu behalten. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Was meint Paulus damit, wenn ihr alles ausgerichtet habt? Nun, das kann zwei Dinge bedeuten. Zunächst einmal kann das bedeuten, wenn ihr alles ausgerichtet habt, im Sinne, wenn ihr alles vorbereitet habt. Das heißt, wenn ihr alles angelegt habt, die ganze Waffenrüstung Gottes, dann könnt ihr bestehen bleiben. Das kann aber auch meinen, wenn ihr alle Aufträge Gottes ausgeführt habt, alle Pflichten erfüllt habt. Gott wird uns so beistehen, dass wir alles vollbringen können, was er uns befohlen hat. Und als treue Soldaten Christi das Stehen behalten, selbst an dem bösen Tag, er uns nicht davon abhalten konnte, der Satan, alles auszurichten, was Gott uns befohlen hat. Natürlich ist beides wahr. Wir können nur bestehen, wenn wir alles angelegt haben, was er uns vorbereitet hat, was er uns geschenkt hat in seinem Sohn. Und wir werden stehen bleiben können in der Hinsicht, dass wir alles ausrichten können, was Gottes Willen entspricht. Das heißt, mit allen Tricks, mit allen Mitteln versucht er uns. Er will uns aufhalten, dass wir nicht alles ausrichten können, was Gott uns geboten hat. Dass das Gegenteil passiert von diesen Waffenteilen, die wir uns aneignen sollen. Nämlich, dass wir aus der Wahrheit fallen und dass wir der Lüge glauben und verführt werden. Dass wir in Ungerechtigkeit fallen, in Sünde und gottlos wandeln und verdammt werden. Dass wir das Evangelium nicht mehr verbreiten und so nicht den Frieden Gottes bringen. Ja, dass wir nicht mehr im Glauben stehen, dass wir ihm nicht mehr vertrauen, sondern dass wir vom rechten Glauben abweichen und zweifeln, Gott misstrauen und abfallen. Ja, dass wir nicht die Rettung erlangen und zumindest keine Zuversicht mehr auf das Heil haben, sondern dass wir verzweifeln und zugrunde gehen. Dass wir Gottes Wort nicht mehr mannhaft und mutig im Glauben ergreifen und kämpfen durch sein Wort, sondern aufgeben. Ja, dass wir aufhören zu beten. Ja, das ist sein Ziel. Und wenn er nicht dafür sorgen kann, dass wir verloren gehen, so will er doch dafür sorgen, dass wir tatenlos, übermannt zu Boden fallen und nichts ausrichten. Doch es geht vielmehr darum, dass wir das Stehen behalten. Es geht nicht darum, dass wir so mit Mühe und Not gerade irgendwie gerettet werden. Es geht darum, dass wir stehen. Das Stehen behalten und mutig triumphieren. Schaut mal darauf, wie oft das Wort Stehen hier vorkommt. In Vers 11 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dann noch Vers 14, so steht nun. Wir sollen unserem Feind nicht unterliegen. Wir sollen uns nicht unterwerfen lassen. Wir sollen durch die Stärke und die Ausrüstung des Herrn standhaft bleiben. Und nun, wenn ich all das gesagt habe, bitte ich dich, dass du all das, was du gehört hast und was du hier liest, nicht gesetzlich liest, sondern evangeliumsgemäß. Dass du all das, was hier steht, als Verheißungen, als Versprechungen verstehst. Gott bietet es dir alles da. Es ist alles da in Christus für uns. Gott ist nicht derjenige, der vielleicht wie ein Kaiser irgendwie den Gladiatoren Rüstung zur Verfügung stellt und sagt, greift nun einander an, greift nach dem, womit ihr euch verteidigen könnt, wappnet euch und mal sehen, wie der Ausgang ist. Nein, Gott ist nicht ein außenstehender Zuschauer und wir kämpfen irgendwie separat von ihm. Er selbst ist seine Waffenrüstung. Er ist derjenige, der kämpft. Er ist derjenige, der sich erhebt. Zu kämpfen gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit, gegen den Satan, gegen die Finsternis. Und du darfst in ihm sein. Du darfst dich in ihm kleiden, in seinem Triumphzug teil sein. Denn Christus triumphiert über alle seine Feinde. Es heißt doch in Epheser Kapitel 1, ab Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch! Über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also Christus hat gesiegt. Der Ausgang des Krieges, des Kampfes ist nicht ungewiss. Das heißt, wenn wir uns rüsten in ihm, dann wissen wir, der Sieg ist unser in Christus. Wir werden standhalten, wir werden widerstehen, wir werden nicht besiegt werden, wir werden nicht aufgeben, weil Christus der Sieger ist. Also, wir müssen den Feind kennen. Wir müssen wissen, wie furchtbar er ist. Und wir nehmen ihn ernst. Aber wie nehmen wir ihn ernst? Indem wir umso ernster, entschlossener, entschiedener die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen und nicht auf uns vertrauen, sondern in seiner Kraft befunden werden. Darum möge der Herr uns allen helfen, dass jeder von uns dies im Glauben für sich ergreift. Dass der Herr uns schützt und stärkt zum guten Kampf des Glaubens und all das zur Ehre seines Namens allein, Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.